Als ich die letzte Predigt hier hatte, haben wir angefangen, uns mit einem Mann zu beschäftigen, der ein Prophet, ein Bote Gottes war und es ist schon erstaunlich, es ist mir immer wieder ein Wunder, wie einzelne Menschen, die mit Gott in Verbindung stehen, doch auch Ausstrahlung haben. Wir haben es uns letztes Mal sagen lassen, dass zwischen dem Tatort und dem Wohnort etwa 400 Kilometer gelegen haben, die 800 Kilometer, so. 40 Tage war die Dauer der Hin- und Rückreise. Und über diese Entfernung wusste der Balak, der König, Bescheid über Bileam. Bileam, ein Mann Gottes. Und Balak wusste, wen der Bileam segnet, der ist gesegnet. Und wen Bileam verflucht, der ist verflucht. Und nun war Balak in einer schwierigen Situation. Die Moabiter lebten in ihrem Gebiet, ein Gebiet, das mit zu dem verheißenen Land gehörte, in das Israel einziehen sollte. Und jetzt sieht Balak dieses Volk auf sich zukommen. Und die kommen ja nicht irgendwie aus der Wüste. Sicher haben sie lange in der Wüste gelebt, aber sie haben vorher schon sich den Weg erkämpfen müssen. Sie mussten Kriege führen, um ihren Weg bis zum Ziel zu erreichen. Unter anderem war da ein Krieg mit Leuten, vor denen sich das Volk Israel vor 40 Jahren in der Wüste gefürchtet hat, als sie die 12 Botschafter oder Kundschafter ausgeschickt haben und die zurückgekommen sind. Ein wunderschönes Land, das Gott uns bereitet hat. Aber da leben Menschen, die sind so groß und so stark und die sind bewaffnet. Gegen die verlieren wir immer. Da haben wir gar keine Chance. Und als diese 40 Jahre Wüstenwanderung vorbei sind, kämpfen sie gegen dieses Volk und Gott gibt es in ihre Hand. Sie schlagen den König Og. Das Maß von seinem Bett wird angegeben mit 8 Ellen, also 4 Meter. Wie groß er selber war, wird gar nicht gesagt. Aber es ist ein Riesenvolk gewesen. Und dieses Volk wird von den Israeliten besiegt und jetzt steht dieses Volk vor den Moabitern und wollen in das Land. Wir haben gesehen, wie Gott dieses Volk geführt hat. Wir haben gesehen, wie Gott ihnen Sieg gegeben hat. Und wenn wir uns mit diesem Volk auf einen Krieg einlassen, sind wir die Unterlegenen. So wie sie unter dem Segen Gottes stehen, können wir gegen sie nicht gewinnen. Und dann schickt Balak, der König der Moabiter, zu Bileam und lässt ihm sagen, komm du her und verfluche dieses Volk, denn solange die unter dem Segen Gottes stehen, können wir nicht gewinnen. Und als die Fürsten, so heißt es, also die Edelleute, dahin kommen zu Bileam, sagt Bileam, kommt nur rein, bleibt über Nacht und ich werde mit Gott reden und tun, was er mir sagt. Und Bileam bekommt ganz klare Weisung, tue es nicht, bleib hier, gehe nicht. Am nächsten Tag sagt Bileam zu den Gesandten, mein Gott hat mir verboten, mit euch zu gehen. Da liegt vieles drin. Ich weiß, dass Gott mir Befehle gibt und ich weiß, dass ich diesen Befehlen gehorsam sein muss. Aber es liegt auch da drin, ich würde ja gern, aber ich darf ja nicht. Kennen wir diese Situation in unserem Leben? Ich würde ja gern, aber ich weiß, eigentlich ist das vor Gott nicht richtig. Ich würde ja gern, aber Gott möchte das nicht. Und als die Leute zu Balak zurückkommen, sagen sie ihm, es ist nicht zu machen, Bileam kommt nicht mit. Und daraufhin sendet Balak noch einmal Leute aus. Und so heißt es, und das lese ich uns einmal. Da sandte Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene. Als diese zu Bileam kamen, sprachen sie zu ihm, so spricht Balak, der Sohn Zippors, lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen. Denn ich will dir große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk. Bileam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner Eselin und seinen beiden Burschen waren bei ihm. Als nun die Eselin den Engel des Herrn im Weg stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand, da bog die Eselin vom Weg ab und ging aufs Feld. Bileam aber schlug die Eselin, um sie auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg bei den Weinbergen, eine Mauer auf dieser, eine Mauer auf jener Seite. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Bileams Fuß an die Wand. Da schlug er sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war. Weder zur rechten noch zur linken. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Bileam auf ihre Knie. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sprach zu der Eselin, weil du Mutmillen mit mir getrieben hast, wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht. Die Eselin aber sprach zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast, bis zu diesem Tag? War es jemals meine Art, mich gegen dich zu verhalten? Er antwortete nein. Da enthüllte der Herr dem Bileam die Augen, und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir in den Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Soweit erst einmal. Balak lässt nicht locker. Untergang oder Bileam? Vernichtung durch die Israeliten? Oder der Bileam kommt und verflucht dieses Volk? Und wenn er verflucht hat, dann können die nicht mehr siegen. Und er schickt vornehmere Adlige, würde ich mal sagen. Vielleicht waren das, ich denke mal so, etliche Leute aus dem niedrigen Adel. Wir würden vielleicht heute sagen, ein Baron oder ein Graf. Und dann die höhergestellten Adligen sind ja dann die Fürsten. Und die haben ja dann schon wesentlich mehr zu sagen. Also es waren auf alle Fälle höhergestellte Adlige, die Balak da lossandte. Balak hat wohl auch diese Nachricht gehört, dass die Erstgesandten zu ihm sagten: Bileam hat uns gesagt, sein Gott will es nicht. Bileam hat nicht gesagt, ich will nicht. Bileam hat gesagt, mein Gott will es nicht. Müssen wir den ganz feinen Unterschied hören. Ach, denkt der Balak, wenn das so ist, vielleicht überlegt sich der Bileam das doch noch und folgt mir und folgt meinem Ruf und kommt. Und er schickt wieder Leute hin, die dann hinkommen. Und Bileam weiß genau, was diese Leute wollen. Aber, und da beginnt das Aber, er lädt sie ein, kommt herein: Ich will noch mal mit meinem Gott reden. Ich will vielleicht mal mit ihm handeln. Vielleicht lässt er sich doch auf meine Bitte ein und erfüllt mir meinen Wunsch. Obwohl er beim ersten Mal ganz klar den Auftrag hatte: Du gehst nicht mit ihnen. Und ich denke, dass es wirklich so war, dass Bileam auch mit einem Auge schon auf die Schätze geschielt hat. Was kann mir alles passieren und was kann ich alles kriegen? Aber zunächst sagt er erst einmal: Und wenn mir Balak sein ganzes Haus voller Silber und Gold schenken würde, ich kann nicht gegen den Willen meines Gottes handeln und etwas tun, was er nicht will. Und dann kommt eben diese Aussage kommt in mein Haus und wir werden sehen. Bileam selbst will auf der einen Seite Gott gehorchen, weil er weiß, dass dieser Herr ein Gott ist, der zu seinem Wort steht. Jesus sagt einmal: Euer Ja sei Ja und euer Nein sei Nein. Und wenn wir einmal gesagt haben, ja, wir wollen Gott folgen und wollen Gott gehorchen, dann nimmt Gott das ernst. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind, dass wir ja es sind, die Gott dieses Jahr gegeben haben. Und hier steht dann weiter nichts mehr, wie Bileam mit Gott gesprochen hat. Beim ersten Mal noch gab es ein Gespräch zwischen Gott und Bileam. Jetzt heißt es nur, der Herr erschien ihm und sagte: Na, wenn du schon willst, dann geh doch. Ist Gott wankelmütig? Nimmt Gott sein Wort, das er einmal gesagt hat, nicht ernst? Auf keinen Fall. Aber wir wissen es, dass Gott keinen zwingt, keinen Menschen, der plötzlich Gottes Wort hört und spürt, ich müsste ja mich jetzt für Gott entscheiden. Gott zwingt keinen. Gott lädt ein. Gott zwingt auch seine Kinder nicht. Er gibt uns sein Wort, indem wir wissen, was Gott von uns erwartet in der Nachfolge, dass wir als seine Kinder uns in dieser Welt bewegen und bewähren müssen. Gott ist nicht wankelmütig. Aber Gott zwingt uns auch nicht und sagt, jetzt seid ihr, habt ihr einmal Ja gesagt und jetzt müsst ihr mir gehorchen. Jetzt seid ihr bei mir wie Sklaven. Wenn ich pfeife, dann müsst ihr tanzen. Das tut Gott nicht. Jeden Tag in unserem Leben haben wir neu die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Und wir haben viele, viele Situationen, wo wir uns entscheiden müssen, wo wir sagen müssen, ich weiß, ich will Gott gehorchen und darum sage ich jetzt nein. Oder auf der anderen Seite, wenn ich einen Auftrag habe und sage, ich will Gott gehorchen, darum sage ich jetzt ja. Miriam hat sein erstes Jahr sehr in Frage gestellt. Und Gott sagt zu ihm, wenn du willst, dann geh doch. Wenn du dich im Leben, an dem Tag, in der Situation, ob du alles weißt, ob für dir alles bekannt ist, dich so entscheiden willst, dann tu es doch. Gott hält dich nicht zurück. Ich hatte mal einen Jugendfreund, gehörte auch zur Gemeinde, und der war schon als sehr junger Mensch stark an die Zigarette gebunden. Und in einem Gespräch darüber sagte er mir, wenn Gott nicht will, dass ich rauche, dann kann er mir ja die Zigarette aus dem Mund schlagen. So ungefähr war, stelle ich mir jetzt Miriam vor. Wenn Gott nicht will, dass ich jetzt mitgehe, dass mein Wunsch jetzt nicht den Willen, dann muss er mir jetzt gewaltsam in den Weg treten. Muss er mir jetzt ein klares Nein sagen. Nein, das tut Gott nicht. Gott sagt, wenn du willst, dann geh. Und am nächsten Morgen macht sich Miriam auf. Als Bote Gottes zieht er mit den Heiden, mit denen, die das Volk Gottes verfluchen wollen. So eine Entscheidung ist immer für den Betreffenden, der sich gegen Gottes Willen entscheidet, sehr negativ. Aber Gott lässt ihn erst einmal laufen. Nächsten Morgen, Esel gesattelt, zwei Knechte, Biliams mit unterwegs und so ziehen sie ihren Weg dahin. An einer Stelle des Weges, mit einmal bleibt die Eselin nicht mehr auf dem Weg. Sie geht vom Weg ab, macht einen Bogen übers Feld und geht wieder auf den Weg. Biliam, was fällt dir ein, du blödes Vieh? Bist du störrisch, gehst deine eigenen Wege. Ich bin hier der Herr. Ich sage, wo du langst zu gehen hast. Und weil du das nicht tust, gibst erst mal einen hinten drauf. Hier steht sogar, er schlug sie. Also ich denke mal, das wird nicht bloß mit einem Klaps gewesen sein. Die Eselin geht weiter. Und dann kommen sie an eine Stelle am Weinberg, wo zwei Mauern sind, links eine vom Weg, rechts eine vom Weg. Und die ist schon ziemlich eng. Aber die Eselin, die muss ja dort durch. Und weil sie dem Hindernis, das sie sieht, nicht ausweichen will und nicht ausweichen oder nicht umrennen will, sondern ausweichen will und ausweichen muss, drückt sie sich an die Wand und klemmt Bilians Bein dabei ein. Das tut weh. Du blödes Vieh, was hast du mir jetzt angetan? Und er schlägt wieder auf das Vieh ein, auf den Esel. Eine Weile später, an einer Stelle, wo es kein Ausweichen mehr gibt, da fällt die Eselin einfach auf die Knie und bleibt liegen. So. Keinen Schritt gehe ich mehr. Und Bilam in seiner Wut, wenn ich jetzt ein Schwert hätte, ich würde dich töten. Wie kannst du so störrisch sein und mir nicht mehr gehorchen? Ich bin doch hier der Herr, der etwas zu sagen hat, nicht du. Du kannst doch froh sein, dass ich auf dir reite. Und dann geschieht etwas, was für Menschen, die dem Wort Gottes nicht glauben, sehr unwahrscheinlich klingt. Hier steht aber, Gott öffnete der Eselin den Mund, sodass sie reden konnte. Natürlich ist das nicht. Das ist erst einmal Fakt. Aber wenn wir uns darauf besinnen, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Ist es dem, der etwas geschaffen hat, unmöglich, in dieser Schöpfung etwas zu ändern? Und wenn es nur für Momente sind? Ich sage, es ist immer so eine Erklärung, jeder Uhrmacher, der eine Präzisionsuhr herstellt, ist in der Lage, diese Uhr zu stellen, dass sie genau geht und wenn da nicht eingegriffen wird, dann läuft sie eben auch genau. Aber wenn der Uhrmacher will, dass sie stehen bleibt, hat er auch die Möglichkeit, an irgendeiner Stelle einen Hebel zu bedienen, dass die Uhr stehen bleibt. Mit den batteriebetriebenen Uhren ist das ja ganz einfach. Wir ziehen die Krone raus und schon bleibt die Uhr stehen. Wofür sie nicht geschaffen ist, irgendwo stehen zu bleiben, sondern sie ist dafür geschaffen, uns die Zeit anzuzeigen. Und so ist es auch für mich überhaupt keine Frage, dass Gott auch so einem Vieh oder einem Tier, dieser Eselin, jetzt einmal die Möglichkeit gibt, das, was dieses Tier empfindet, den Hass Biliams hat sie empfunden. Die Schläge hat sie gespürt. Und Gott gibt der Eselin die Chance, sich das von der Seele zu reden. Warum schlägst du mich denn? Habe ich jemals dir den Dienst verweigert? War ich jemals dir ungehorsam? Und jetzt, mit einem Mal schlägst du mich. Und Bilian sagt, bisher warst du immer gut. Bisher habe ich überhaupt keine Schwierigkeit mit dir gehabt. Aber jetzt, was du dir jetzt geleistet hast, das geht gegen meine Hutschnur. Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Und dann öffnet Gott dem Bilam das Auge. Und hier heißt es, der Engel des Herrn stand ihm im Weg. Wer ist der Engel des Herrn? Es ist Jesus Christus. Wenn wir uns so an die einzelnen Erscheinungen der Bibel erinnern, wo es darum geht, dass der Engel Gottes genannt wird, dann geschieht es auch, dass Menschen den Engel des Herrn anbeten. Das war bei Abraham so, das war bei Gideon so. Denn Gideon, als er berufen wurde, sagte, bleib doch hier sitzen, ich will dir ein Opfer zubereiten, ich will dir ein Mahl zubereiten, dass du dich stärkst. Und dann erkennt Gideon, als er das Opfer fertig hat, dass der Engel des Herrn das Opfer von sich aus in Rauch aufgehen lässt. Und Gideon fällt nieder und der Engel des Herrn lässt sich anbeten. Als die Geburt Simsons angekündigt wurde, zunächst erstmal nur bei der Frau, der Mutter später, sagt sie ihrem Mann, als sie nach Hause kommt, da ist mir ein Mensch auf dem Feld begegnet, der hat mir eine Botschaft gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. So lange sind wir verheiratet, so lange versuchen wir Kinder zu kriegen und plötzlich kommt dieser Fremdling daher und sagt zu mir, du wirst schwanger und wirst ein Kind bekommen. Und dieses Kind, das ist ein ganz besonderes, es ist Gott geweiht. Und sie hat auch gesagt, was sie alles tun soll und was sie nicht tun soll und was ganz normale Verhaltensregeln gegeben. Für sich selbst, für die Mutter und auch für das Kind später. Und dann ist sie mit ihrem Mann auf dem Feld und der Engel kommt wieder, der Engel des Herrn. Und er bringt die gleiche Botschaft. Und dann auch bleib du hier, wir bereiten dir ein Opfer. Und in diesem Fall auf dem Feld, da geschieht es so, dass der Engel des Herrn mit seinem Stab, den er in der Hand hat, das Lamm oder das Opfer anzündet und im Rauch auffährt gen Himmel. Praktisch eine erste Himmelfahrt, die uns berichtet wird, in dieser Form. Wir haben den Herrn gesehen. Jetzt müssen wir sterben. Gott hat oft Engel gesandt und die Menschen sind nicht gestorben. Aber sie wussten, das ist Gott, der in dieser Person uns begegnet ist. Und immer wenn im Alten Testament vom Engel des Herrn gesprochen wird, in diesem Zusammenhang Engel des Herrn, dann geht es immer um Jesus Christus, der von Anfang an da war. Das Alte Testament berichtet, so sagt es Jesus, wenn ihr die Schriften kennen würdet, und damit meint er das Alte Testament, dann würdet ihr mich kennen. Denn die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und der Engel des Herrn, den Miriam hier sieht, der sagt, warum hast du deine Eselin geschlagen? Deine Eselin, die hat mich gesehen. Die ist mir ausgewichen. Wenn die mir nicht ausgewichen wäre, wärst du nicht bis hierher gekommen. Dann hätte ich dich schon vorher umgebracht und deine Eselin am Leben gelassen. Und Biliam, ach, ich habe ja nicht gewusst, dass du mir im Weg stehst. Ich habe ja nicht gewusst, dass dir mein Weg nicht gefällt. Ich habe ja nicht geahnt, dass du etwas gegen diesen Schritt oder gegen diesen Weg haben könntest. Aber na ja, wenn du mir schon so gewaltig in den Weg trittst, dann kann ich ja auch umkehren. Bileam sagt hier zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt. Aber es kommt nicht die Bitte, vergib mir. Bileam sieht seine Sünde darin, dass er die Eselin geschlagen hat, nicht, dass er auf dem verkehrten Weg ist. Das müssen wir uns auch wirklich bewusst machen. Bileam geht den verkehrten Weg, schlägt seine Eselin, weil er auch vielleicht ein schlechtes Gewissen hat dabei, aber er kommt nicht dazu, zu sagen, ich bin schuld, ich habe mich verkehrt entschieden. Jesus sagt uns, wer seine Sünde bekennt und dazu steht und um Vergebung bittet, dem wird vergeben. Biliam hat hier nicht um Vergebung gebeten. Er hat auch seine Sünde, den Ursprung der Sünde, nicht ernst genommen, sondern, naja, ich habe sie nun geschlagen, aber das war ja nun mal eine Sünde und das war ja nicht gut. Aber wenn du nun willst, dann gehe ich auch wieder zurück. Ich habe es vorhin gesagt und damit möchte ich schließen für diesen Teil. Gott hat weder den Biliam gezwungen in seiner Entscheidung, Gott zwingt uns nicht in unserer Entscheidung heute. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und wie er Biliam einmal gesagt hat, gehe nicht, so sagt er auch uns, tu das nicht oder tu das. Und es liegt an uns, es ist unsere Entscheidung, es ist meine Entscheidung, ob ich Ja oder Nein sage, ob ich dem Wort Gottes gehorche oder eben nicht.